Guten Morgen, liebe Gemeinde. Gott ist groß, Amen. Gibt unserem Herrn mal einen riesigen Applaus. Heute wollen wir uns mit dem Thema Identität und Werte beschäftigen. Diese beiden Begriffe hängen sehr eng miteinander zusammen. Denn du musst wissen, wer du bist, damit du weißt, wie du handeln sollst. Wenn du dir nicht im Klaren bist, wer du bist, kannst du auch nicht genau sagen, was du in bestimmten Situationen tust. Denn ohne deine Identität zu kennen, kannst du dein Ziel nicht kennen und bleibst immer an derselben Stelle stehen oder läufst sogar in die falsche Richtung. Ich werde euch das noch weiter ausführen. Erst einmal, wie entsteht Identität? Wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Ich rede jetzt nicht davon, was in deinem Ausweis steht. Es sind Entscheidungen, die eine Identität ausmachen. Wenn du geboren wirst, hast du noch keine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Es gibt also eine Zeit in unserem Leben, da wird unsere Identität durch Menschen geprägt, die für uns Entscheidungen treffen. Unsere Eltern oder diejenigen, die uns erziehen. Je nachdem entwickeln wir uns zu einer Persönlichkeit mit bestimmten Wertevorstellungen. Wenn wir dann erwachsen sind, kann man feststellen, ob alles richtig gelaufen ist oder ob da alles schief gelaufen ist. Wenn du erwachsen bist, triffst du deine eigenen Entscheidungen anhand dieser Werte, die dir bis dahin vermittelt wurden. Oder du holst dir Rat. Bei wem holst du dir Rat? Wer sind deine Berater? Eine wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte. Es geht heute hauptsächlich um eine andere Person aus der Bibel, aber ich möchte euch das, was ich euch bisher gesagt habe, anhand von Josef erläutern. Als Potiphas Frau sich an Josef rangemacht hat, wusste Josef, wer er war. Er wusste, dass es falsch war. Josef kannte seine Identität und er hatte die richtigen Werte bis dahin vermittelt bekommen. Und weil er wusste, wer er war, wusste er, dass er da schleunigst wegrennen musste. Nicht nur das, er wusste auch, in welche Richtung er wegrennen musste. Wie oft kommt es vor, dass wir wissen, dass man sich von dieser oder jener Situation fernhalten sollte? Wir wissen also, was wir tun müssen, aber wir laufen in die falsche Richtung. Und dann fragen wir Gott: Gott, ich habe mich doch ferngehalten. Aber letztendlich bin ich doch von einem Unheil in das nächste gerannt. Wie kann das sein? Warum passiert mir das? Und das passiert sehr oft, weil wir uns nicht darüber im Klaren sind, wer wir eigentlich sind. Wir haben die richtigen Werte vermittelt bekommen und trotzdem fehlt da was. Trotzdem wissen wir nicht, wer wir sind. Wir kennen unsere Identität nicht. Wenn wir wüssten, wer wir sind, dann wüssten wir auch, wohin wir rennen sollten, wenn wir in schwierige Situationen geraten. Denn wir wüssten dann, wo unser Platz ist. Viele wissen das nicht und deshalb rennen sie von einem Problem zum nächsten Problem. Und besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns im Klaren sind, wer wir sind und was unsere Werte sind. Wir leben in einer Zeit, in der Werte und Integrität keine Rolle mehr spielen. Jeder macht, was es will. Ist doch egal. Es gibt eine Zeit, in der die Israeliten gemacht haben, was sie wollten. Jeder machte, was er wollte, wie er dachte, weil sie keinen König hatten. Wir haben einen König, aber viele lassen ihn nicht regieren. Viele lassen ihn nicht in ihre Herzen. Sie lassen ihn nicht regieren. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Jesus hat vor diesem Zustand gewarnt und er erwähnt dabei eine Situation aus dem Alten Testament. Matthäus 24, Vers 38 und 39. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Tut heute nicht auch jeder das, was er für richtig hält? Wer fragt denn heute noch, was richtig oder was falsch ist? Wer weiß überhaupt, wen man fragen sollte? Merken die Menschen überhaupt, dass das, was sie tun, falsch ist? Unzucht, gleichgeschlechtliche Ehen, der Versuch, Menschen zu klonen und dabei Gott zu spielen, all die Kriege, all die Morde im Auftrag von vermeintlichen Göttern. Wenn du denkst, es ist jetzt schlimm, dann muss ich dir leider sagen, es wird noch schlimmer werden. Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern. Ich rede nicht von kleinen Meinungsverschiedenheiten, dass ein Kind sich beschwert, weil es kein Bonbon bekommen hat. Die Verfolgung der Gläubigen wird so weit fortschreiten, dass Eltern ihre Kinder ausliefern werden und Kinder ihre Eltern. Das Misstrauen wird so stark ausgeprägt sein, dass sich jeder in die Einsamkeit flüchtet. Es wird keine Gemeinschaft mehr geben. Jesus warnt vor diesem Zustand. Die Menschen machten, was sie wollten, bis die Flut kam. Und jetzt entwickelt sich alles wieder in diese Richtung. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem Jesus Christus zurückkehrt. Und viele werden diesen Tag nicht kommen sehen, weil sie nicht merken, was falsch oder was richtig ist. Weil sie ihre Identität in Christus nicht kennen. Das Gute ist aber, wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Das bedeutet, jetzt haben wir noch die Gelegenheit, unsere Identität in Christus neu zu entdecken. Wir haben noch die Möglichkeit, die Kurve zu kratzen. Jesus hat Noahs Zeiten erwähnt. Diese Zeit war schlimm, aber Noah war gerecht. Noah hat sich nicht unterkriegen lassen, er hat sich nicht beeinflussen lassen von der Sünde. Also heißt das für uns heute, wir können etwas von Noah lernen. Ich möchte euch heute 4 Eigenschaften vorstellen, die ich an Noah sehe. 4 Eigenschaften von einem Mann, der seine Identität kannte und gerecht in Gottes Augen war. Falls du den Kinofilm Noah gesehen hast und denkst, du weißt über alles Bescheid, du kannst deine Füße jetzt auf den Stuhl legen und entspannen, dann muss ich dich leider enttäuschen. In dem Kinofilm war das Einzige, was mit der Bibel im Einklang stand, die Schreibweise des Namens Noah. Lass uns also die 4 Eigenschaften betrachten. Erstens, Noah hat Gott bedingungslos vertraut. Hebräer 11, Vers 8. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisung. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Wie steht es um dein Vertrauen auf Gott? Als Gott Noah etwas von Sintflut und Arche erzählt, hatte Noah zu diesem Zeitpunkt beides noch nie gesehen. Noah war zu dem Zeitpunkt 500 Jahre alt. Ein Mann, der also einiges gesehen hat und erlebt hat. Aber eine Arche oder eine Sintflut hat er noch nie gesehen. Stell dir vor, Gott erscheint dir eines Tages in einem Traum oder durch einen brennenden Busch, wie bei Moses, irgendwo auf der Straße. Und stell dir mal weiter vor, vorausgesetzt, du drehst nicht durch, weil ein brennender Busch mit dir spricht. Stell dir vor, Gott sagt dir etwas, was du noch nie gesehen oder erlebt hast. Stell dir vor, wir haben das Jahr 1989. Einige können sich vielleicht in das Jahr zurückversetzen. Und stell dir vor, Gott sagt dir in diesem Jahr 1989, in 30 Jahren, also heute, wird er lauter LCD Ultra High Definition Flat Screen Geräte vom Himmel herabregnen lassen. Und du bekommst den Auftrag, eine große Kuppel zu bauen, damit niemand die Dinger auf den Kopf bekommt. Ich weiß, das ist ein komisches Beispiel, aber 1989 hätte niemand sich etwas unter einem LCD Ultra High Definition Flat Screen Gerät vorstellen können. Du auch nicht, ich auch nicht. Ich war da gerade 5. Was hätten wir getan? Hätten wir die Kuppel gebaut? Was ich euch damit sagen möchte, ist, manchmal verlangt Gott von uns Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht überblicken können. Wir denken unmöglich, weil wir es nie gesehen oder nicht mal in unseren Gedanken uns vorstellen können, bildlich. Ist dann unser Vertrauen auf Gott so groß, dass wir sagen, okay Gott, ich weiß gerade nicht, was du genau meinst, aber ich bin dabei. Wenn du es mir sagst, dann wird es auch so sein. Ist unser Vertrauen so stark? Die Dimension des Auftrags war riesig. Heute würden Schiffsbauingenieure vielleicht sagen, oh, wie süß, ein kleines Boot oder ein Bötchen. Aber für damalige Zeiten waren es gigantische Maße. Um eine Vorstellung zu bekommen, wie groß die Arche war, die Noah gebaut hat, 300 Ellen lang, also 133,5 Meter lang. Unser Kirchengebäude ist von diesem Ende bis zu dem Ende 60 Meter lang. Das heißt, jetzt musst du dir, wenn du dir draußen die Kirche betrachtest, von hier nach da, noch einmal das Doppelte vorstellen, plus 13 Meter. Dann hättest du die Länge von der Arche. Dann 50 Ellen breit, also 22,25 Meter breit, 30 Ellen hoch, also 13,35 Meter hoch. Das alles hat nur ein Mann gebaut, mit Hilfe seiner Söhne, 120 Jahre lang. Wie viel Vertrauen Noah wohl hatte. Wir lesen, anhand seines Glaubens wurde der Unglaube der anderen Menschen deutlich. Es war ein bedingungsloses Vertrauen in Gott. Und ich möchte euch heute ermutigen, lasst uns auch dieses Vertrauen auf den Herrn haben. Egal wie aussichtslos die Lage ist, egal wer gerade was in dein Leben hineinspricht, höre nur auf Gottes Stimme. Höre nur auf die Stimme des Herrn, denn nur das, was er sagt, hat Bestand. Nur das, was er sagt, trifft auch zu 100% ein. Lasst uns bedingungslos vertrauen, wie es Noah getan hat. Glaube an Gottes Versprechen, seine Zusagen treffen immer ein. Vertraue Gott bedingungslos. Zweiter Punkt. Noah war alle Zeit bereit. Noah war 500 Jahre alt, als er den Auftrag für die Arche erhalten hat. Er hätte sagen können, sorry Gott, mein Rücken, meine Schulter, meine Knie, meine Gelenke, ich kann nicht, frag doch mal meinen Sohn. Noah hat sich nicht abgeschrieben. Wie viele sagen aufgrund ihres Alters, dass ihre Zeit vorbei ist und reden so, als wäre die Zeit bereits gekommen? Das macht meine Mutter sehr oft. Sie redet so, als wäre ihre Zeit vorbei. Und dann muss mir sie immer wieder daran erinnern, dass ihre Zeit noch nicht vorbei ist. Deine Zeit auf dieser Erde ist erst vorbei, wenn du im Sarg liegst und 2 Meter unter der Erde bist. Bis dahin sollst du leben. Du sollst nicht leben und gleichzeitig so tun, als wärst du schon tot. Laufe den Lauf, sei treu, denn der Herr ist auch immer treu zu dir. Schreib dich nicht ab. Man kann nie zu alt sein, um Großartiges mit dem Herrn zu erleben. Man kann nie zu alt sein, um Großes zu vollbringen. Ich habe vor kurzem einen Bericht von einer 93-jährigen Dame aus London gelesen, die jetzt ihren Flugschein macht, weil das schon immer ihre Leidenschaft war. Oder ein Mann aus Indien, der ist über 90 und studiert jetzt, will nochmal seinen Abschluss nachholen. Es ist also nie zu spät. Wache stets über deine Werte und vergiss nie, wer du bist in Christus. Werde nicht nachlässig. Sei immer bereit für den Auftrag deines Lebens. Sei allezeit bereit. Drittens. Noah plante im Voraus. Ich habe euch zuvor die Ausmaße gezeigt, die dieser Auftrag hatte. 120 Jahre hatte Noah dafür Zeit. Das hört sich viel an, aber wenn eine Person eine Arche in diesem Ausmaß bauen soll, dann können 120 Jahre sogar knapp sein. Erst recht, wenn es etwas ist, das er sich bildlich noch nicht mal vorstellen kann. Aber Noah hat es geschafft. Gott wusste, dass er es schaffen wird. Aber so ein Projekt braucht Planung. Es gab keinen Regen, kein Anzeichen für eine Gefahr. Aber Noah hatte Gottes Worte gehört. Die Sintflut wird kommen und er sollte bis dahin bereit sein. Jeden Tag, an dem er gearbeitet hat, hatte er diesen großen Plan im Kopf gehabt. Teile deine Zeit weise ein. Zeit ist wertvoll. Wenn du den Wert eines Jahres ermitteln möchtest, frag einen Schüler, der ein Jahr wiederholen muss. Wenn du den Wert eines Monats wissen möchtest, frag eine Mutter, die ihr Kind nur einen Monat zu früh auf die Welt bringt. Wenn du den Wert einer Woche wissen möchtest, frag einen Herausgeber einer Wochenzeitung, Der wird dir das sagen können. Wenn du den Wert einer Stunde wissen möchtest, frag ein verliebtes Paar, die sich nur für eine Stunde sehen können. Wenn du den Wert einer Minute wissen möchtest, frag eine Person, der ganz knapp um eine Minute den Zug verpasst hat. Wenn du den Wert einer Sekunde wissen möchtest, frag eine Person, der um Haaresbreite von einem Unfall verschont geblieben ist. Zeit ist wertvoll. Geh weise mit deiner gegebenen Zeit um. Noah hat es getan. Er hat es geschafft, in der ihm gegebenen Zeit das Projekt von unglaublichem Ausmaß fertigzustellen. Schätze deine Zeit, die du hast, und plane im Voraus. Habe immer einen Plan für dein Leben. Frag Gott auch nach seinem Willen, aber plane du auch selber. Der Heilige Geist wird dich da begleiten. Der vierte Punkt. Noah hatte Geduld. 1. Mose 8, Vers 8 bis 12. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück, mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Noah hatte Geduld. 120 Jahre lang baut er eine Arche und steigt dann mit seiner Familie in die Arche und es passiert nichts. Was muss da in ihm vorgegangen sein? 120 Jahre arbeitet er auf diesen einen Moment hin, aber es dauert nochmal 7 Tage, bis es beginnt zu regnen. Stellt euch vor, er wäre ungeduldig gewesen und wäre ausgestiegen. Noah hätte viele Gründe gehabt, um ungeduldig zu werden auf der Arche und nachdem die Sintflut aufgehört hat, auch. 40 Tage und 40 Nächte hat es geregnet, alles war überflutet. Weit und breit kein Land in Sicht. Die gewohnte Umgebung war nicht mehr in Aussicht. Er schickt eine Taube raus, aber sie kehrt zurück. Er wartet 7 Tage, bis er die Taube nochmal rausschickt. Aber sie kehrt wieder zurück. Aber diesmal mit einem frischen Blatt von einem Ölbaum. Er wartet weitere 7 Tage und lässt die Taube nochmal raus, bis diese nicht zurückkehrt. Das war sein Zeichen, dass er bald raus kann. Er wartet weiterhin ab, bis ihm Gott das Okay gibt zum Ausstieg. Wir beten für vieles. Wir senden diese Gebete raus, wie Noah die Taube. Oft kommt das Gebet zurück ohne eine Antwort. Gott möchte dann, dass wir beständig bleiben, dass wir geduldig sind und weiter beten. Es kommt oft vor, dass wir nicht sofort eine Antwort bekommen, aber eins ist sicher, Gott wird antworten. Amen. Noah hatte diese Zuversicht. Wir sollten auch diese Zuversicht haben. Manchmal tut sich dann etwas ganz Kleines, wie bei dem Blatt von dem Ölbaum. Nicht das, was wir erwartet haben. Aber genau dann sollte es auch unsere Aufgabe sein, weiter dran zu bleiben, noch mehr beten, nicht sich mit diesem kleinen Ergebnis zufrieden zu geben. Geduldig sein und beten, bis Gott uns eine Antwort gibt. Manchmal prüft Gott die Menschen durch solche Situationen. Es gibt einen Film, da hat ein sehr ungeduldiger Mann plötzlich eine Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung kann er in unangenehmen Situationen oder für ihn lästigen Situationen sein Leben einfach vorspulen. Er spult immer vor, wenn er sich zum Beispiel mit seiner Frau streitet, wenn er kaum abwarten kann zu erfahren, ob er eine Beförderung kommt auf Arbeit, wenn er wissen will, ob er bei seinen Projekten auf der Arbeit Erfolg hat oder nicht. Am Ende stellt er fest, dass er bis zu seinem letzten Tag vorgespult hat und all die wichtigen Momente und die schönen Dinge, die meist an den Kleinigkeiten liegen, verpasst hat. Eine Möglichkeit zum Zurückspulen hat er nicht. Wir haben keine Fernbedienung, aber wir sind genauso. Wir leben so hektisch, dass wir vergessen, auf die wichtigen Dinge zu achten. Wir genießen nicht, wir rasen und bereuen am Ende. Lasst uns geduldig sein und auf Gott warten. Er hat immer das Beste für uns. Noah wusste, wer er war. Er kannte seine Identität. Er hatte diese vier Werte ausgelebt. Er hat Gott bedingungslos vertraut. Er war alle Zeit bereit. Er hat im Voraus geplant und er hatte viel Geduld. Vier Werte, die Noah behilflich waren. Vier Werte, durch die Noah Erfolg hatte in seinem Auftrag. Ich möchte die Predigt heute mit einer Geschichte beenden. Es ist schon einige Jahre her, da haben sich alle Gefühle und Emotionen versammelt und einen Urlaub gemacht auf einer einsamen Insel. Jeder von ihnen hatte eine gute Zeit dort, bis eines Tages eine Sturmwarnung herausgegeben wurde. Alle Gefühle und Emotionen wurden aufgefordert, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Das verursachte Panik. Alle Gefühle und Emotionen beeilten sich hektisch zu ihren Booten. Nur die Liebe beeilte sich nicht. Da war noch so viel zu tun für die Liebe. Also kam sie als letztes an den Platz mit den Rettungsbooten. Die Liebe stellte fest, dass alle Boote bereits abgelegt hatten. Es war kein Rettungsboot mehr für die Liebe da. Die Liebe schaute um sich rum und ging an jede Ecke der Insel, um vielleicht doch noch irgendjemanden zu erwischen. Plötzlich sieht die Liebe den Wohlstand in einem luxuriösen Boot. Die Liebe fragte: "Bitte, lieber Wohlstand, lass mich in dein Boot einsteigen." Der Wohlstand antwortete: "Mein Boot ist voll mit Gold und anderen Schätzen. Es gibt hier keinen Platz für dich." Die Eitelkeit kam auch an der Stelle vorbei mit einem schönen Boot. Die Liebe fragte: "Eitelkeit, bitte hilf mir." Die Eitelkeit antwortete: "Nein, schau dich doch an. Deine Füße sind voller Schlamm und ich möchte nicht dreckig werden. Neben dir sehe ich dann doch nicht mehr so gut aus." Eine Weile später kam die Traurigkeit vorbei. Die Liebe fragte die Traurigkeit nach Hilfe. Aber die Traurigkeit antwortete: "Ich bin so traurig, ich möchte einfach nur alleine sein. Tut mir leid." Dann kam die Freude. Die Liebe fragte: "Freude, Freude, hast du einen Platz für mich in deinem Boot?" Die Freude war jedoch zu froh und bekommt die Hilferufe der Liebe nicht mit. Plötzlich kam ein Boot vorbei und jemand rief: "Liebe, du kannst bei mir mitfahren." Liebe erkannte nicht, wer in diesem Boot war, aber voller Dankbarkeit sprang die Liebe in das Boot. Als dann alle an einem sicheren Ort angekommen waren, stieg die Liebe aus dem Boot und traf das Wissen. Liebe fragte das Wissen: "Wissen, weißt du, wer mir da geholfen hat, als mich alle abgelehnt haben?" Das Wissen lächelte und sagte: "Das war die Zeit, weil nur die Zeit kennt den wahren Wert der Liebe und zu was die Liebe fähig ist." 1. Korinther 13, Vers 13, liebe Gemeinde. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Glaube, Hoffnung, Liebe. Drei Säulen oder auch drei Werte des Christentums. Ob du eigene Wertevorstellung hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich kann dir sagen, du kannst auch alles, was du bisher hast oder weißt, über Bord werfen. Wenn du diese drei Werte in dir trägst, dann wirst du ein schönes, erfülltes Leben haben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist das Höchste. Jesus Christus ist die Liebe. Und früher oder später mit der Zeit merkt jeder in seinem Leben, dass er der Höchste ist. Dass Jesus Christus das Wichtigste ist, was man im Leben braucht. Wenn wir den kennen, der über uns regiert, kennen wir unseren Platz. Wenn wir den kennen, der über uns regiert, kennen wir unsere Identität. Wir wissen, zu wem wir dann gehören. Wir wissen, wer unser Vater ist. Wir wissen, wer uns so tröstet, wie es eine Mutter tut. Wir wissen, wo unser Platz ist. Wer Jesus Christus in seinem Herzen trägt, der braucht sich keine Sorgen machen. Es spielt keine Rolle, nach welchen Werten du bisher gelebt hast. Du kannst heute die Entscheidung treffen, Jesus in deinen Lebensmittelpunkt zu stellen. Du kannst heute die Entscheidung treffen, die Werte von Jesus, die er praktiziert hat, für sein Leben zu übernehmen. Heute hast du die Möglichkeit, Jesus wieder in deinen Lebensmittelpunkt einzuladen. Wir werden jetzt ein Lied singen. Singe es bewusst, lade Jesus ein. Er wird deine Bitte nicht ignorieren.
der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Ich will dir nah sein. Ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein. Ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir.
Kleinigkeit anders gemacht, ein kleines Detail ausgelassen oder nur eines der kleinsten Angaben von Gott nicht beachtet, wäre diese Arche untergegangen. Mit verheerenden Folgen für die Menschheit, also auch für dich und mich. Wenn wir in unserem Leben auch nur eine Kleinigkeit auslassen, was in der Bibel steht, wenn wir daraus auch nur eine Kleinigkeit als nicht wichtig betrachten, dann gehen wir unter. Das Wort Gottes ist vollständig vom Geist eingehaucht und von ihm inspiriert. Da ist nicht ein Teil, den man ignorieren kann. Jedes einzelne Wort ist wichtig für ein erfolgreiches Leben. Gerade an die junge Generation. YouTube-Videos, die bestimmte Aspekte aus der Bibel beleuchten, sind schön und gut. Online-Predigten anzuhören, ist schön und gut. Christliche Musik zu hören, ist schön und gut. Du kannst sogar mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, ist alles schön und gut. Aber wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, dann fehlt dir ein wichtiger Baustein. Vieles wird heutzutage verfälscht. Vieles wird falsch interpretiert. Du läufst Gefahr, in die Irre geführt zu werden von Menschen, die diese Bibel auch dazu nutzen, um Menschen zu kontrollieren oder Bibeltexte so verfälschen, um ihr sündiges Leben zu rechtfertigen. Dein Leben, das du lebst, ist die Arche, die das Leben eines anderen Menschen retten kann. Kenne deine Identität und deine Werte, indem du regelmäßig in Gottes Wort forschst. Stopfe die Löcher deiner Arche mit den Worten Gottes, denn nur sie haben Kraft, standzuhalten. Nur sie haben die Kraft, das Wasser außerhalb der Arche zu halten. Du weißt nicht, wie viele Menschen deine Gedanken teilen werden. Du weißt nicht, wie viele Menschen du überzeugen wirst durch deine aufrichtige Lebensweise. Aber sei so treu wie Noah. Lass dich nicht unterkriegen. Bilde dein Leben nach den Vorgaben Gottes. Bleib dran. Wenn der Sturm kommt, wirst du überleben. Bleib dran. Wenn der Regen kommt, wirst du nicht untergehen. Das mit der Sintflut sollte sich niemals wiederholen. Also schloss Gott einen Bund mit uns Menschen. Er versprach, dass er uns nie wieder auslöschen wird. Aber die Menschen haben aus der Sintflut nicht gelernt. Sie haben weitergemacht. Sie sind weiter in der Sünde geblieben. Gott hatte aber versprochen, die Menschheit nicht nochmal auszulöschen. Also sendete er seinen Sohn. Sein Sohn sollte alle unsere Sünden auf sich nehmen und am Kreuz sterben, damit wir gerettet werden. Und was haben wir getan? Wir haben ihn verstoßen. Wir haben ihn weggeschmissen. Wir haben ihn geschlagen. Wir haben ihn bespuckt. Wir haben ihn wie Dreck behandelt. Und der Vater, der hat alles gesehen. Er hat gesehen, wie sein Sohn behandelt wurde. Er hat gesehen, wie sein Sohn leidet. Er hätte jederzeit einschreiten können. Aber er tat es nicht. Denn sein Versprechen zu uns konnte er nicht brechen. Für das, was wir mit Jesus angetan haben, hätten wir uns noch eine Sintflut verdient. Jesus hat diese Strafe aber verhindert. Jesus hat am Kreuz über deine und meine Sünden gesiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Halleluja! Er hat uns die Möglichkeit gegeben, eine neue Identität anzunehmen. Nicht mehr die eines Sünders, sondern die eines Gerechten. Er macht aus einem Niemanden einen Jemanden. Wir bekommen eine neue Identität. Ich weiß nicht, wer du bis jetzt gewesen bist. Ich weiß nicht, welche Identität du bisher hattest. Aber heute hast du die Möglichkeit, neu darüber zu entscheiden, wer du sein möchtest. Vielleicht hast du zu Beginn deines Glaubenslebens in jeder Sache Jesus gefragt. Er war zu Beginn immer dein Mittelpunkt. Aber wie sieht es jetzt aus? Was haben die Stürme deines Lebens angerichtet in deinem Leben? Ist Jesus immer noch der Mittelpunkt deines Lebens oder was steht da jetzt im Mittelpunkt? Sind es vielleicht die Wörter, die andere über dein Leben ausgesprochen haben? Steht das im Mittelpunkt? Oder sind es die Fehler der anderen Menschen, die in deinem Leben im Mittelpunkt stehen? Was steht in deinem Leben im Mittelpunkt? Was betest du da eigentlich insgeheim an? Was ist es, was in deinem Mittelpunkt steht? Ist es Jesus oder ist es etwas anderes? Sind es die Probleme auf der Arbeit? Sind es die Probleme auf deiner Schule, im Studium? Was steht in deinem Mittelpunkt? Der Heilige Geist spricht zu euch, klar und deutlich. Viele haben Jesus aus ihrem Mittelpunkt entfernt. Es war mal anders, aber Stürme haben Schaden angerichtet. Und Gott möchte heute diese Schäden reparieren. Amen. Und heute hast du die Chance, indem du diese Dinge aus dem Mittelpunkt nimmst, diese ganzen schlechten Dinge, indem du sie aus dem Mittelpunkt nimmst und weglegst, damit kapitulierst du nicht. Du machst eine Kampfansage. Du machst eine Kampfansage an die dunkle Welt. Du machst eine Kampfansage in die unsichtbare Welt hinein. Indem du sagst, du kannst nicht mehr, kapitulierst du nicht. Du machst eine Kampfansage an die unsichtbare Welt. Du sagst, Jesus kämpft ab heute für mich. Und Jesus, wissen wir, siegt immer. Amen. Und ich möchte, dass du heute die Dinge heute einfach mal nach vorne bringst, die du in den Mittelpunkt gestellt hast. Heute wollen wir sie weglegen und wir wollen Jesus gemeinsam in den Mittelpunkt stellen in dein Leben. Komm nach vorne, wenn du dich angesprochen fühlst.
I worship you, 'cause you are miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
You are here.
You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here,
working in this place.
I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. In the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
That is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. My God, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. 'Cause you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.